herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Spezialfolge vom Feierabendfunk. Und mir gegenüber sitzt wieder Herr Savaskan. Wir hatten letztens eine schöne Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Freedom Day. Und da hat sich mittlerweile einiges getan. Und deswegen haben wir uns spontan dazu entschlossen, einen quasi Teil 2 herauszubringen. Und sage, hallo Herr Savaskan.
Ja, hallo, grüße Sie, Herr Chettingkaya.
Herr Savaskan, Sie hatten bei unserer letzten Podcast-Folge den Freedom Day für Deutschland herbeigesehnt, also ein Tag, der das Ende aller Corona-Maßnahmen beenden sollte. Und kurzerhand oder etwas später, kurz darauf, hat sich dann Jens Spahn gemeldet und so ein Ende verkündet für Ende November. Und auch die FDP sagt nun, dass es keine solche Notlage mehr gibt. Die Menschen könnten sich nun eigenverantwortlich schützen, sagt zum Beispiel die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Christine Aschenberg-Duknus. Was sagen Sie dazu, Herr Savaskan?
Also unser Bundesminister für Gesundheit hat nicht den Freedom Day angekündigt, sondern das Ende der epidemischen Lage. Und das heißt, dass ein Ende der epidemischen Lage bedeutet, dass für jede freiheitsschränkende Maßnahme der Bundestag angehört und darüber dann auch abstimmen muss.
Okay, das heißt, der Freedom Day hat einen ganz anderen Kontext eigentlich.
Im Prinzip, auch wenn das medial jetzt sehr in einen Topf geschmissen worden ist, ist das tatsächlich ein Unterschied. Das eine, der Freedom Day, da geht es darum, welche Maßnahmen könnten fallen, wenn die Gesellschaft sich darauf einigt, auf eine Zielmarke der Impfquote zum Beispiel. Und das, was unser Bundesminister fordert, ist quasi ein verwaltungsrechtlicher und politischer Akt, der natürlich auch Konsequenzen hat für die Frage der Beurteilung der Maßnahmen. Aber primär hängt da quasi der Aspekt dran, wann und wie entscheidet wer über welche Maßnahmen. Also ich bin erst kürzlich aus dem Call gekommen, habe mit Kollegen vom ECDC über die Frage diskutiert gehabt, wie kann man überhaupt aus dem Pandemiegeschehen jetzt herauskommen. Und klar ist uns allen Diskutanten gewesen, die Pandemie selbst, die läuft im vollen Gange und die läuft vor allen Dingen in vielen Ländern, die keinen Impfstoff haben, massiv an. Das heißt aber, für Länder, die Impfstoffe haben und im Besonderen jetzt für Deutschland, aber auch unsere Nachbarländer, ist die Pandemie eben nicht mehr gesellschaftskritisch. Und darum geht es beim Freedom Day. Und ich glaube, das ist auch der Aspekt bei den politischen und verwaltungsrechtlichen Fragen, gibt es eine epidemische Lage oder nicht. Und danach richten sich dann eben die Zuständigkeiten. Das heißt also, wenn der Bund die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr sieht, heißt es, dass dann Entscheidungen stärker wieder dem Parlament zugeführt werden und vor allen Dingen die Länder selbst natürlich in Eigenverantwortung weiterhin die Lage beurteilen müssen und dann auch entsprechend nachsteuern müssen.
Wie ist Ihre aktuelle persönliche Meinung dazu?
Also erstmal muss man sagen, dass nicht nur Herr Spahn das so sieht, sondern auch der Berliner Senat sieht so, dass die Kompetenzen in den Ländern ja sind. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sieht das ja schon seit längerer Zeit, aber ganz wichtig, und das ist ja, warum wir überhaupt von einer nationalen Lage sprechen, ist ja die Gefahrensituation. Und die Gefahrensituation, die wir mit dem Coronavirus haben, ist die Hospitalisierung und die damit verbundenen intensivmedizinischen Betreuung. Das heißt also der Aspekt, was in Krankenhäusern läuft und was der Aspekt, der die Ansteckung betrifft, wie mit welcher Dynamik Menschen erkranken und dann ins Krankenhaus gehen müssen. Und die Deutsche Krankenhausgesellschaft als auch die Bundesärztekammer sehen, dass wir durch den Impfstoff und durch auch verbesserte Therapien jetzt die Lage sehr viel besser im Griff haben. Und ich würde mich dieser fachlichen Haltung absolut anschließen. Wir haben einfach nach über 20 Monaten Pandemiegeschehen und den großen, großen Fortschritten der Medizin. Und ich würde wirklich nochmal darauf zurückkommen. Erstens, wir haben in Deutschland, waren wir das Land, haben hier universitäre Einrichtungen gehabt, die haben einen Test entwickelt zur Detektion des Virus. Das war ganz, ganz entscheidend. Das ist quasi der Gamechanger, weil wir erst damit überhaupt messen konnten, wer ist positiv, wer nicht. Das zweite dann die Entwicklung von einem Impfstoff, auch hier in Deutschland unter anderem entwickelt, der in einer sehr knappen Zeit all die Regularien passieren musste, aber in Entwicklung, das war wichtig, die Entwicklung eben total neu war und sie auch uns für die Medizin einen riesen Glücksfall beschert. Und dann eben drittens, dass wir mit der Impfung und den Testungen noch zusätzlich eben auch gesellschaftlich sehr schnell uns adaptiert haben. Und diese Schutzschirme, die wirken ja weiterhin. Das heißt, also in der Einschätzung der Bundesärztekammer, in der Einschätzung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, aber auch und ganz wichtig in der Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, kann ich mich nur anschließen, dass wir jetzt die gesellschaftskritische Gefahr von Covid-19 im Zaum gehalten haben. Und wenn man das jetzt auf die Politik überträgt, dann kann man auch sagen, ja, die epidemische Lage, wo jetzt die Bundesregierung auch über die Länder hin entscheidet, ist möglicherweise jetzt nicht mehr eingetroffen.
Verstehe. Jetzt mal wieder ein bisschen den Perspektivwechsel eingenommen, aus der Sicht der BürgerInnen mal gefragt. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Inzidenz schauen, also dann lag diese gestern bei, glaube ich, 80, heute sind wir, glaube ich, bei um die 100, kann das sein?
Ja, und Neukölln bei 170.
Bei 170.
Wenn Neukölln vorwärts geht, kommen alle anderen nach. Also das ist leider die Realität. Wir sind immer sehr früh, wir sind der Sensor quasi für alle Städte und letztendlich auch für Deutschland.
Für Deutschland. Deswegen ist man wahrscheinlich hier sogar auch einen besonderen, sagen wir, bundesweiten Fokus. Mhm. Und man kann schon sagen, dass die Inzidenzkurve steil nach oben geht, ja, wenn man das jetzt überspitzt formuliert. Jetzt nochmal zum Verständnis, ist es dann richtig zu sagen, es herrscht keine Notlage mehr?
Es ist, hört sich ja ein bisschen absurd an, die Diskussion, die jetzt politisch angestoßen worden ist, im Anbetracht der steigenden Fallzahlen. Man muss aber im Blick behalten, dass wir vornehmlich bei den steigenden Fallzahlen auch Geimpfte sehen. Also das nennt man dann Impfdurchbruch, wenn sie dann erkranken. Und das Schöne ist, dass die Geimpften, die dann trotzdem positiv geworden sind durch soziale Kontakte, quasi sehr, sehr selten erkranken, fast gar nicht erkranken. Und das ist der entscheidende Punkt, bei der Frage jetzt, ist das jetzt ein gesellschaftskritisches Momentum oder ist das vor allen Dingen was individualmedizinisch Relevantes? Dass ein Freedom Day oder auch die Frage der Beurteilung der epidemischen Lage nichts zu tun hat mit den Maßnahmen, das muss man noch ganz deutlich sagen. Und ganz wichtig ist nochmal dann auch zu unterscheiden, dass ein Freedom Day oder die Diskussion über die epidemische Lage mit nationaler Tragweite nichts mit der Frage zu tun hat, wie die Länder oder die Städte, die Kommunen die Lage vor Ort beurteilen bezüglich 3G. Also Menschen, die geimpft sind, die nachweislich genesen sind oder die sich dann tagesaktuell testen, bringen den Schutz, den wir in der Winterzeit, wo wir noch Corona haben und wo Corona-Pandemie auch noch wütet, vor allen Dingen in anderen Ländern.
Und wie ist die Situation einzuordnen, nochmal zum Verständnis? Wenn wir die Epidemie für beendet erklären, aber die Lage zum Beispiel in anderen Ländern, wie zum Beispiel Russland, Rumänien, eine ganz andere ist. Russland hat seit Beginn der Pandemie jetzt wohl aktuell den höchsten Inzidenzwert, aber auch in Rumänien scheint die Lage im Moment ein bisschen außer Kontrolle zu sein. Hier sind nur, also in Rumänien, 34,8% der Menschen gegen Corona auch nur voll geimpft. Könnte das einen Einfluss auf uns haben, wenn wir runterfahren und rechts und links köchelt es hoch?
Also die Pandemie bleibt bestehen, ob nun der Bundestag so oder so entscheidet. Auch ein Freedom Day ändert nichts daran, dass die Pandemie, sprich das Wüten des Virus auf der Welt weiterhin vonstatten geht. Wir können natürlich auch gesamtgesellschaftlich einen Beitrag leisten, dass es auch in anderen Ländern vorankommt mit dem Impfen, aber das mal beiseite. Für uns bedeutet eins und allein nur die Frage, wie hoch unser Impfschutz ist, wie wir mit dem Virus kopen können. Und wenn wir es schaffen, dass viele Menschen sich impfen lassen, dann haben wir auch einen hohen Schutz und die vulnerablen Gruppen, also jene Menschen, die sich nicht impfen lassen können aus medizinischen Gründen oder jene Menschen, die eben Vorerkrankungen haben, die müssen weiterhin geschützt werden. Die Frage ist eben nur, mit welchen Maßnahmen. Sicherlich nicht mit einer sozialen Isolation. Da wissen wir, dass die Nebenwirkungen weitaus schlimmer sind als die positiven Effekte.
Ja, vielen Dank, Herr Savaskamp, für die Antwort. Eine weitere Frage wäre also bezogen auf die neue Variante AY3. Auf Twitter hat ein Professor, also eine Professorin, Dr. Christina Pagel von der University College London einige Fakten zu AY3, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, zusammengetragen. Sie informiert, dass diese neue Mutante in einigen Bundesstaaten der USA bereits die am häufigsten nachgewiesene Variante ist. Sie macht in Mississippi nach neuesten Zahlen 45% aller Fälle aus. Und diese neue Mutante ist wohl längst auch in Europa angekommen, in einigen Regionen. Großbritannien steigen die Fälle mit der neuen Variante, was zahlenmäßig insgesamt aber noch nicht schwer ins Gewicht wohl fallen soll. Ebenfalls auf Twitter äußerte sich Professor Dr. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, kennt ja jeder mittlerweile, auch zu dieser neuen Mutation und mutmaßte, dass die neue Variante noch ansteckender als die normale Delta-Variante sein könnte. Ob dies der Fall ist, weiß man derzeit noch nicht. Darum die Frage, was wissen Sie aktuell über die neue Variante?
Ich muss gestehen, ich bin nicht voll im Bilde bezüglich der Molekularbiologie dieser neuen Variante. Und das Wichtige bei der Beurteilung einer neuen Variante ist immer, erstens sind unsere Diagnostiker in der Lage, diese zu detektieren. Also sprich, können wir durch Schnelltest oder PCR-Testungen diese Variante testen. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, und das ist das Allerwichtigste, ist, reicht der Impfschutz auch gegen eine neue okay. Variante? Und diese zwei Fragen, die sind relativ schnell beurteilbar, zumindest aus der Laborperspektive. Dann ist es immer noch die Frage, wie sieht es im realen Leben aus, also in der Feldsituation. Da habe ich bisher keine gegenteiligen Informationen erhalten diesbezüglich, dass es eine Variante gibt von dem SARS-CoV-2, das jetzt den Impfschutz komplett durchbricht. Und solange wir diese beiden Möglichkeiten haben, einerseits also die Detektion und zweitens den Schutz durch die Impfung, sind die Varianten erstmal für die jetzige Situation nicht entscheidend für uns, aber sehr wohl sind sie entscheidend jetzt für die kommenden Monate und Jahre bei der Frage nämlich des Immunschutzes. Also die Frage der Varianten wird uns sicherlich noch die nächsten Jahre begleiten, weil davon hängt auch jeweils dann ab die Beurteilung der Impfstoffe, die dagegen nützen, und zum Zweiten eben die Frage dann auch der Beurteilung gesamtgesellschaftlich. Es ist natürlich klar, dass also sowohl ein Freedom Day oder aber auch das Rückfahren der epidemischen Lage uns nicht davor schützt, dass wir natürlich eingebettet in der Welt sind und sehr wohl in anderen Ländern Einflüsse dann auch auf uns zukommen. Aber entscheidend ist, wenn wir die 3G-Regeln haben und vorausgesetzt, unser Impfschutz wirkt immer noch als Schutz gegen die Viren, ist die Situation eben keine andere als vorher. Das heißt, wir sind natürlich auch abhängig von dem Ausland, wir sind abhängig von dem, was geschieht in anderen Ländern, und dennoch wirken die gleichen Schutzmechanismen, auch wenn wir einen Freedom Day erreicht haben.
Im Infektionsschutzgesetz steht, dass wenn die epidemische Lage beendet ist, die Länder nun in die Verantwortung kommen. Bedeutet das auch, dass die lokalen Gesundheitsämter in ihrer Rolle der Gesundheitsvorsorge und Prävention noch mehr darin unterstützt werden sollten, eine höhere, stärkere Verantwortungskompetenz zu erhalten?
Ja, es ändert tatsächlich im Alltag nichts an den Aufgaben der lokalen Gesundheitsämter. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, durch die Besonderheit, dass wir erstmalig in Deutschland in einer epidemiologischen Lage von nationaler Tragweite waren, gab es viele Möglichkeiten der Unterstützung der Bundesländer und vor allen Dingen der Gesundheitsämter. Und die Gesundheitsämter werden auch, wenn der Bund sich quasi aus der Verantwortung zieht, weiterhin die Arbeit haben, denn die Kontaktnachverfolgung, das Kernstück für die Eindämmung von Infektionen, bleibt weiterhin bestehen. Und wir haben ja auch festgestellt, die Pandemie hört auch nicht auf, nur weil wir die epidemische Lage runterfahren. Und diese Aufgaben, die kosten irrsinnig viel Ressourcen. Ja, mein Wunsch ist, dass trotz Erreichen eines Freedom Days die Arbeit der Gesundheitsämter nicht vergessen wird. Denn die Gesundheitsämter sind weiterhin betraut mit der Kontaktnachverfolgung. Das heißt, eine meldepflichtige Erkrankung wird aufgedeckt und wird dann eben von Gesundheitsämtern verfolgt. Das gilt ja nicht nur für Corona, sondern wir haben ja auch Legionellen, wir haben andere ansteckende Erkrankungen, die wir verfolgen. Aktuell ist die Situation, dass es uns erst einmal weiterhin begleiten wird, das Coronavirus. Und die Pandemie hat ja sehr klar offengelegt, wo auch die Schwächen der Gesundheitsämter liegen. Ja. Und ich hoffe halt, dass wir die begonnenen Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten dieser Schwächen in den Gesundheitsämtern auch nach Erreichen eines Freedom Days weiterhin verfolgen. Und das bedeutet, wir brauchen Unterstützung. Die Politik muss erkennen, dass die Gesundheitsämter tatsächlich noch einen großen Bedarf haben, in vielen Bereichen personell, sachlich, vor allen Dingen digitaler Art, sodass für uns als Gesundheitsämter die Arbeit erst begonnen hat durch die Pandemie.
Verstehe. Sagen Sie jetzt, dieser Politikwechsel, ist das jetzt ein Vorteil und Nachteil oder muss man quasi wieder von null anfangen und die Leute wieder an entsprechenden Stellen überzeugen, hier wieder Geld, finanzielle Mittel bereitzulegen? Aber wie muss sich das der normale Bürger oder die Bürgerin vorstellen?
Na, wir haben zum Glück ja von der Noch-Regierung das große Geschenk bekommen, dass es einen Pakt gibt, der eben auch strategische Aspekte mit beinhaltet. Und wir erwarten jetzt noch eine Förderung für die nächsten Jahre bis 2025. Und ich hoffe, dass daran nicht gerüttelt wird, dass dieser Pakt quasi so auch umgesetzt wird, unabhängig davon, wie die politische Lage sich entwickelt. Ja, der Pakt für den ÖGD, da hoffe ich, dass der tatsächlich auch so umgesetzt wird, unabhängig von der verändernden politischen Lage. Und ja, die Hausaufgaben, die wir haben, die sind immens. Mit der Kontaktpersonennachverfolgung und der Eindämmungsarbeit der Gesundheitsämter haben wir erst begonnen mit der Arbeit. Ja, und wenn wir eins gesehen haben in der Pandemie, dann, dass die Gesundheitsämter enorm wichtig sind für dieses Land. Ich glaube, darüber gibt es jetzt gar keinen Zweifel mehr. Sie sind eine wichtige Institution in der Landschaft der Gesundheitsversorgung. Sie sind eine medizinische Einrichtung. Und klar ist auch, wir haben viele Baustellen. Und die Baustellen, die gehen wir erst wirklich an, wenn wir die pandemische Lage voll im Griff haben. Das heißt, die Hausaufgaben der Gesundheitsämter, die beginnen wir erst im nächsten Jahr anzugehen.
Jetzt perspektivisch gesprochen, was ist so Ihre Einschätzung? Wir stehen kurz vor dem Winter für die nächsten 3-4 Monate.
Also die nächsten Wochen und Monate werden für uns sehr arbeitsam sein, denn die Fallzahlen werden auch weiterhin möglicherweise auf hohem Niveau bleiben. Und was uns natürlich die Arbeit nochmal massiv erschwert, ist, dass wir ja ohnehin jetzt in einer Grippesaison reinrutschen. Ja. Das heißt, dass wir werden, das laut aller Prognosen, in eine Grippewelle geraten. Und die Symptome sind ja sehr ähnlich zu denen der Covid-19-Erkrankung, zumindest zu Beginn. Und ich gehe davon aus, dass wir lagerabhängig noch die eine oder andere Pirouette schlagen werden und dass so die eine oder andere Überraschung nochmal auf uns warten wird. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, was den Schutz betrifft vor dem Coronavirus, da sind wir ja gut aufgestellt durch die Möglichkeit jederzeit auch eine Drittimpfung anzubieten, da wo medizinisch indiziert. Ja, und wichtig ist jetzt in der Influenza-Saison, dass ich da nur appellieren kann, dass alle Menschen ab 60 Menschen mit medizinischen Indikationen sollten sich auch gegen die Influenza impfen lassen bei ihren Hausärzten. Denn das auf jeden Fall erwartet uns in diesem Winter zusätzlich zu den Coronavirus.
Ja, vielen Dank, Herr Sawaskan, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Tolle Antworten und tolle Statements, die natürlich auch Mut und Hoffnung machen. Was wünschen Sie sich konkret für Ihr Gesundheitsamt Neukölln? Gibt es da 1-2 Wünsche? Wir haben ja bald Weihnachten und wenn Sie jetzt einfach mal sich vorstellen, ich wäre der Weihnachtsmann.
Zum einen, der große Wunsch ist, dass wir weiterhin die hohe Motivation und Freude beim Arbeiten für alle Mitarbeiter erhalten können. Das ist natürlich auch Teil meiner Aufgabe, aber das ist auch etwas, was mit der Arbeitsbelastung zu tun hat. Ne? Das ist ein großer Wunsch, dass wir weiterhin in diesem tollen Team zusammenarbeiten. Und der zweite Wunsch ist, dass wir alle gesund durch den Winter kommen.
Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag weiter.
Dankeschön und Ihnen auch alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mein Chef, unser Amtsleiter vom Gesundheitsamt Neukölln. Und ich bitte einen Umstand zu entschuldigen, falls Sie das Gefühl haben, Ihr Apparat hat einen Grundrauschen, ist völlig normal. Das lag bei uns hier am Wind. Wir haben so richtig alte, denkmalgeschützte Holzfenster. Und heute ist ja der stürmische Tag in Berlin. Und dieses Grundrauschen, das war nichts anderes als der Wind, der draußen tobt. Ja, in diesem Sinne, kommen Sie gut durch den Tag. Bis zum nächsten Mal. Und von hier aus nochmal ganz liebe Grüße auch an meine Kollegin Christine Wagner. Tschüss!